finally, der NFL Tuesday. Es gibt ihn noch, für alle, die sich gefragt haben, wo ist er geblieben? Er ist noch da, heute leider erst am Donnerstag für euch. Nichtsdestotrotz natürlich mit dem gleichen Eifer, dem gleichen Ehrgeiz. Wir hatten eine etwas turbulentere Woche, Christian und ich. Wir wussten bereits, dass wir die Dienstagsfolge wohl so nicht halten können, hatten dann spontan gedacht, wir machen es montags. Dann kam Montag etwas Unglückliches dazwischen. Der Mittwoch, der dann als Ausweichtermin gedacht war, um euch alles, was zur NFL wichtig ist, bei uns im Podcast zu bringen, ist dann ausgefallen. Da war man kann es eine Weihnachtsfeier nennen, schuld. Das auch kommt ja in der Weihnachtsfeierzeit häufiger vor. Das hat dann ein bisschen dazu geführt, dass wir leider erst heute aufnehmen können. Ich hoffe, ihr seht es uns allen nach. Wir können es immer nur wieder unterstreichen. Wir machen das Ganze extrem gerne. Wir sind mit sehr, sehr viel Spaß und Ehrgeiz immer mit dabei beim Podcast. Ich denke mal, das merkt man auch. Nur manchmal kommt eben auch so das Real Life dazwischen, das einem ab und zu mal so ein Beinchen stellt und die ein oder andere Planung über den Haufen wirft. So war es in dieser Woche. Tut uns wirklich leid, aber wie gesagt, deswegen haben wir natürlich trotzdem immer den Fokus drauf, das dann immer noch irgendwie unterzubringen und deswegen haben wir gesagt, heute müssen wir es machen, natürlich auch mit meinem Partner Christian. Grüße dich, Christian.
Jo, hi Felix, hallo liebe Zuhörer, und dann können wir direkt auch hier noch die kleine Ankündigung machen, dass wir diese Folge auch in unseren Petspot hineinkopieren werden für alle, die Petspot-Hörer, die nicht diesen Podcast hören, denn diese Folge wird zwangsläufig sich relativ viel um die Patriots drehen. Und da die Woche schon auch ein bisschen weit vorangeschritten ist, haben wir uns gedacht, okay, eine separate Petspot-Folge können wir nicht nochmal aufnehmen, aber diese Folge wird sich auch für alle Patriots-Fans interessant sein. Und allerdings aber auch für alle anderen, denn die Patriots sind natürlich ein wichtiger Bestandteil der NFL. Ob man jetzt Fan der Patriots selber ist oder eben Fan eines anderen Teams, dann hat man natürlich trotzdem auch einen gewissen Fokus auf den Patriots, denn sie sind 7 Jahre lang in Folge im AFC Championship Game gewesen. Viel verhasst oder nicht gemocht, sagen wir es mal so. Und da tut sich gerade einiges, ganz spontan heute mit der Nachricht, dass Josh Gordon einen Schritt zurückgeht, um sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern, was mit einer vermeintlichen oder wahrscheinlichen erneuten Sperre auf unbekannte Zeit einhergehen dürfte, weil er wohl wieder im Drogenprogramm angeschlagen ist. Also insofern fängt das da an und natürlich geht es dann auch noch mit den sportlichen Leistungen der Patriots weiter, die jetzt 2 Spiele in Folge verloren haben. Letzte Woche, auf überzeugende Art und Weise verloren haben, würde ich mal sagen. Also ein Spiel eigentlich mehr oder weniger gewonnen haben und dann mit einem unglücklichen Spiel verloren haben. Und diese Woche dann gegen die Pittsburgh Steelers es schon wieder nicht geschafft haben, in einem Auswärtsspiel mehr als 10 Punkte zu erzielen. Und dann gegen Pittsburgh, geführt von Ben Roethlisberger, ohne James Conner, ohne Le'Veon Bell, aber trotzdem haben sie verloren. Und dementsprechend machen wir so ein bisschen State of the Union von den Patriots und was es auch vielleicht für die AFC East bedeutet und für alle anderen AFC-Teams, die vielleicht ein bisschen Licht am Horizont sehen können. Heißt das Licht oder?
Licht am Ende des Tunnels, obwohl so schlimm ist es ja nicht gewesen. Der Tunnel war jetzt nicht so dunkel für die anderen Teams, denn in den letzten Jahren waren ja auch die Patriots häufiger mal zu schlagen. Wir gucken natürlich auch generell aufs Playoff-Picture. Wir lassen natürlich die NFC nicht außer Acht, denn auch da gibt es natürlich die eine oder andere interessante Sache, die wir berichten müssen. Dann wollen wir auch nochmal später im Podcast auf die Raiders gucken, nicht unbedingt in sportlicher Hinsicht, sondern eher das Team, der Umzug, die Relocation nach Las Vegas. Da gab es jetzt ja auch schon vor einer Woche oder über einer Woche die Nachricht, dass die Raiders bzw. die Stadt Oakland jetzt gegen die Liga und alle anderen 31 Teams vorgeht mit einem Verfahren, Gerichtsverfahren. Dann haben wir noch ein bisschen was vom Owners Meeting und schließen das Ganze dann ab mit vielleicht der einen oder anderen Prognose noch für das kommende Wochenende, denn wir haben ja nur noch 2 Spieltage in der NFL, bevor es dann in die erhoffte heiße Phase geht im neuen Jahr mit den Playoffs. Für viele Fans ist es dann vielleicht, weil ihr Team schon draußen ist, das so ein bisschen das halbe Ende der Saison. Wir kommen auf jeden Fall einen großen Schritt näher zum Super Bowl und da müssen wir natürlich gucken, wie sieht's aus, wie stehen die Teams da. All das haben wir heute vor. Christian, du hast es angesprochen, wir sollten vielleicht auch mit dieser Nachricht starten. Josh Gordon, hast du angesprochen, hat heute verkündet, dass er sich aus der NFL erstmal auf absehbare Zeit zurückzieht, nicht mehr für die Patriots spielen wird, war nochmal beim Training, hat aber dann auch nicht mehr mit der Presse gesprochen, hat dann einen Social Media Post veröffentlicht, in dem er in kurzen Zeilen sagt, dass seine Gesundheit, besonders seine mentale Verfassung, seine mentale Gesundheit ihn dazu zwingt, beziehungsweise die Förderung dessen dazu zwingt, vom Football Abstand zu nehmen, von natürlich auch allem, was um einen Profisportler herum passiert, Abstand zu nehmen, um sich auf sich zu konzentrieren, und dankt der Organisation der Patriots, insbesondere dem Coach Bill Belichick und Robert Kraft, für das Vertrauen, das sie in ihn geschenkt haben, denn sie haben ihn ja, wie wir uns erinnern, von den Cleveland Browns für einen 5-Runden-Pick mit Kompensation 7-Runden-Pick geholt zu den Patriots. In der Zeit hat er sich extrem schnell ins Team reingespielt, war der Leading Receiver für die Patriots, war auf einem sehr, sehr guten Weg, eine 1.000-Yard-Saison zu erreichen, insgesamt auch noch mitgemessen in dem Spiel, das er für die Cleveland Browns hatte. Nun ist er raus und vielleicht sollten wir erstmal, bevor, so wie es jetzt bei Twitter und auch in den Medien schnell gemacht wird, bevor man darüber spricht, wie die Patriots es auffangen könnten, ob es nochmal zurückkommt für Josh Gordon in der Liga, wie so der State of the Union, wie du so angesprochen hast, ist, vielleicht kurz auch nochmal sagen, dass es eine sehr, sehr traurige Sache ist für Josh Gordon, denn für alle die seine Karriere oder vielleicht auch seinen Werdegang nicht so verfolgt haben, es ist nicht ohne und es ist natürlich auch ein sehr tabuisiertes Thema. Mental Health Issues, die werden immer sehr, sehr schnell abgetan. Josh Gordon hat seit sehr, sehr vielen Jahren, eigentlich schon seit der Jugendzeit, mit diesen Problemen zu kämpfen. Es ist nicht so, dass er einfach nur ein Süchtiger ist, der Bock hat, Marihuana zu rauchen, andere Drogen zu nehmen. Er hat wirklich mit sehr, sehr großen Problemen zu kämpfen, Mental Health Issues, hat vielleicht auch nicht früh genug die richtige Hilfe bekommen und musste damit quasi immer alleine zurechtkommen, was eben dazu geführt hat, dass er in eben dem Medienzirkus NFL relativ schnell immer auch aufgefallen ist, durch Kontrollen natürlich aufgefallen ist und das jetzt wieder zurückschlägt, obwohl er eigentlich die Hoffnung hatte, in einem neuen Umfeld wie den Patriots ein bisschen Stabilität zu gewinnen, aber das allein zeigt, dass es ihm nicht gut geht und es ist sehr, sehr schade für ihn als Person, unabhängig von dem Sportlichen, denn er ist noch ein sehr, sehr junger Mann, der jetzt wirklich mit diesem Problem zu kämpfen hat und es für ihn nicht leicht ist und für ihn jetzt erstmal wichtig ist, einigermaßen gesund zu werden.
Ja, das ist die Sache. Er ist jetzt 28, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also für seine Karriere in der NFL könnte das fast der Sargnagel tatsächlich sein, denn er wird im nächsten Jahr bestimmt wieder gesperrt sein, egal ob er jetzt quasi ready wäre, um zurückzukehren oder nicht, denn er wurde jetzt, ist jetzt die 5. Sperre, die jetzt, glaube ich, ansteht, und diese Sperren werden halt in der Regel nicht kürzer. Was ich halt nochmal interessant zu erwähnen fände, wäre, dass halt diese Marihuana-Sucht in meinen Augen in den meisten Fällen, natürlich gibt es auch andere Fälle, aber soweit ich es weiß, ist Marihuana eine Droge, die jetzt nicht so super abhängig macht, körperlicher Natur, sondern eigentlich meistens eher als Symptom zu betrachten ist für andere Probleme, wie Gordon es ja auch selber angekündigt hat, dass er mit mentalen Problemen zu kämpfen hat. Und ja, da bleibt ihm einfach nur zu hoffen, dass er auch abseits des Footballs ein gutes Auffangnetz hat, mit dem er, das erstmal wieder irgendwie in die Reihe bekommen kann und therapieren kann.
Absolut. Also ich glaube, was immer schwierig ist, ist natürlich das direkte Umfeld. Was bei Josh Gordon so ein bisschen schade ist, er hat einen Berater gehabt, einen Sportberater oder Agenten, wenn man so will, der ihn, glaube ich, auch so ein bisschen als Goldesel gesehen hat, zumindest auch in der Zeit in Cleveland schon, als derjenige sich selbstständig gemacht hatte, war vorher bei Rosenhaus, einem der bekannteren Agenten und hat dann Josh Gordon als Klienten gehabt, als er sich gerade selbstständig macht, und hat dann natürlich versucht, mit Josh Gordon viel Kohle zu machen, weil Josh Gordon eben in dieser einen Saison als Leading Receiver in der NFL natürlich den absoluten Durchbruch hatte. Dieser Rummel, der dann um so eine Person entsteht, kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, und für eine Person, die damit Schwierigkeiten hat und dazu eben auch noch mit wirklich einer Krankheit zu kämpfen hat, ist es unvorstellbar, damit wirklich zurande zu kommen. Zudem ist es auch immer so bei vielen Spielern, die sehr schnell abgestempelt werden wegen des Konsums von Marihuana, kann man auch immer nur wieder anfügen, dass sehr, sehr viele Spieler, vor allen Dingen ehemalige Spieler, mehrfach angesprochen haben, dass das der einzige Weg ist, in der Liga zu überleben, vor allen Dingen, wenn sie, jetzt mal abgesehen von mentalen Krankheiten oder Mental Health Issues, mit Gehirnerschütterungen zu kämpfen haben. Viele, viele Spieler benutzen das einfach, um die eigene Schmerztherapie zu betreiben, denn es gibt sonst nicht viele Möglichkeiten, die wirklich fatalen Schmerzen und Folgen von mehreren Gehirnerschütterungen wirklich damit klarzukommen. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein, wenn jemand mit Marihuana zum Beispiel oder dem unerlaubten Konsum von Marihuana erwischt wird in der Liga, da zu schnell zu urteilen. Denn häufig ist das für viele Spieler die einzige Möglichkeit der Schmerztherapie. Und deswegen ist ja auch Marihuana ein Thema in der NFL, die Legalisierung dessen zumindest.
Ja. Ja, es ist auch wirklich ein sehr interessantes Thema, was jetzt die NFL-Ebene selber angeht, denn man hat schon einige Indizien gesehen, dass die NFL eine neue Herangehensweise pflegt bei diesen Marihuana-Verstößen. Man hat es bei Mativis Bryant gesehen,
der übrigens auch eine Sperre.
Genau. Der jetzt auch wieder gesperrt wurde. Aber da wurde ja auch irgendwie gemunkelt, dass er wieder gesperrt werden sollte. Als er schon in Oakland angekommen war mit seinem Trade, dann ist das Ganze irgendwie gar nicht mehr thematisiert worden, sprich das Gemunkle wurde wieder rausgenommen, mehr oder weniger. Da hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, er hat wieder einen Test versaut, aber die NFL hat ein Auge zugedrückt irgendwie, so hatte ich das Gefühl gehabt. Ähnliches könnte ich mir auch bei Gordon vorstellen, denn bei seinem, bevor er zu den Patriots getradet wurde, da gab es das auch von wegen, ja, es könnte sein, dass da wieder was passiert, und dann war es am Ende doch wieder nur das Fotoshooting, bei dem er sich den Oberschenkel auch irgendwie verletzt haben sollte oder so. Das ist irgendwie eine sehr komische berichtete Lage, sagen wir es mal so. Und das lässt mich alles so ein bisschen darauf schließen, dass die NFL, was die weichen Drogenkontrolle beziehungsweise die Marihuana-Kontrolle angeht, da schon eine laxere Position eingenommen hat mittlerweile. Offiziell lockern wird sie das, glaube ich, nicht, bevor die neue CBA-Verhandlung durchgeht, denn das ist natürlich ein riesiger Chip, den die NFL hat, den sie einsetzen kann, um mit der NFLPA dann in 2021 zu verhandeln, denn das wird einfach sein, dass die NFLPA unbedingt wird abschaffen wollen, und man wird sehen, was am Ende dann dabei rauskommt, denn die NFL wird dafür irgendwas im Gegenzug haben wollen, ne?
Absolut. Im Zweifelsfall Geld. Die Frage ist jetzt, Christian, sportlich gesehen, für die Patriots gehen wir jetzt einfach mal, klammern wir das mal aus, weil es, wie gesagt, sehr schwierig ist, das jetzt schon sportlich zu betrachten, Josh Gordon, aber sportlich zumindest die Patriots zu betrachten. Denn im AFC Playoff Picture sind sie durch ihre Niederlage in Pittsburgh und den gleichzeitigen Sieg der Texans schon am vorherigen Samstag gegen die New York Jets auf den dritten Platz zurückgerutscht. Der dritte Platz bedeutet natürlich jetzt im Playoff Picture, dass die Patriots die Bye Week momentan nicht haben. Eine Sache, die im Grunde genommen immer einer der kleineren Schlüssel war zu Erfolg in der Postseason für die Patriots.
Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt im Podcast auch schon gesagt habe oder ob es auch nur ein Petspot war. Wenn die Patriots im Super Bowl waren, dann hatten sie immer eine Bye-Week gehabt. Also sprich, wenn man davon ausgeht, dann ist es extrem wichtig für die Patriots, dass Houston noch mindestens einmal verliert und New England die beiden Heimspiele gegen Buffalo und die Jets gewinnen werden. Wobei ich mittlerweile auch sagen muss, jetzt mit der Nachricht, dass Josh Gordon nicht mehr am Start ist als Wide Receiver, bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob diese beiden Spiele gegen die vermeintlich und vielleicht auch faktisch schwächeren Teams in der NFL gegen die Jets und die Buffalo Bills, ob das wirklich so einfache Siege sein werden, dass man die so gesetzt sehen kann. Aber ja, es ist vieles bei den New England Patriots in diesem Jahr unbekannt, ungewohnt, tja, sich zum Haare raufen, viele Sachen in diesem Team, seien es die vielen Penalties, sie sind irgendwie auf Platz 8, glaube ich, was die durchschnittlichen Penalties pro Spiel angeht, und das ist nun etwas, worauf Bill Belichick immer besonders viel Wert legt. Wir haben extrem viele Drops jetzt auch in diesem Spiel wieder gehabt, ein sehr uncharakteristischer Drop von Gordon, als er den Ball wirklich gegen die Außenseite vom Ellenbogen geworfen bekommen hat. Sehr merkwürdig. Und auch Julian Edelman, den wir ein paar Mal jetzt schon kritisiert hatten, wo wir aber noch dachten, so, ja, okay, der hat immer mal ein paar Drops gehabt, das ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich für ihn, aber es nimmt im Moment so eine Anzahl an, wo man sagen muss, okay, das ist auch nicht mehr ganz normal. Also der kommt von seiner Kreuzbandrissverletzung nicht so optimal zurück, und jetzt haben wir eine Offensive bei den Patriots, die in meinen Augen ja jetzt extrem stark sich auf das Laufspiel konzentrieren muss, um halt offensiv was reißen zu können. Denn wenn ich mir denke, dass Chris Hogan, Cordarrelle Patterson und Dorsett dann als Wide Receiver irgendwie Production generieren sollen, dann ja, weiß ich auch nicht mehr so genau, was da so gehen soll. Und Gronkowski, tja, ist nicht mehr der Gronk von früher, und Julian Edelman alleine, ja, es wird schwierig.
Es wird auf jeden Fall schwierig. Die Patriots haben abgesehen von Gilmore in der Defense wirklich keinen Star-Spieler.
Ja, Jesse Jackson hat jetzt seinen Breakout-Game.
Ja, der dem so ein bisschen gerecht wird in der Offense ist, verdichten sich jetzt natürlich die früheren Gerüchte in der Offseason, dass Gronk getradet werden sollte, aber er eben gesagt hat, nee, wenn ihr mich tradet, dann geht gar nicht, ich bleibe auf hier bleiben, und sich wirklich persönlich dagegen gestellt hat, dass er das nicht machen würde und eher sozusagen retiren würde. Macht natürlich jetzt alles Sinn, wenn man die Saison sich anguckt. Da sind viele Kompromisse eingegangen, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich sind. Das ist für mich so ein bisschen das Ungewöhnliche, was die Patriots angeht. Und in den 18 Jahren unter der vielleicht auch nicht immer so diplomatischen Herrschaft von Bill Belichick und dem Spiel von Tom Brady, ist das eine Saison, in der viele Kompromisse gemacht wurden, viele auch interessante, wenn man so will, Entscheidungen getroffen wurde, was das Personal angeht. Entscheidungen, die im Endeffekt nicht unbedingt geholfen haben bisher, sondern sich schwierig gestaltet haben. Also allein die Suche nach einem Receiver, bevor man Josh Gordon geholt hat von den Cleveland Browns, das waren Kenny Britt, Eric Decker, ich glaube Coleman war dabei, und noch ein paar weitere Namen. Man hat es nie wirklich geschafft, da Danny Amendola, Brandon Cooks zu ersetzen, und zahlt jetzt so ein bisschen den Preis dafür. Brady hat jetzt verglichen mit den letzten 3-4 Jahren wirklich so das schlechteste Supporting Cast um sich herum, beziehungsweise bei weitem nicht das gesündeste momentan, das fitteste. Und das schlägt sich einfach nieder, und dann muss man eben sagen, dass die anderen Teams in der AFC einfach auch aufgeholt haben. Es ist bei weitem nicht mehr der Zweikampf, der es vorher war mit, je nachdem in welchem Jahr man drauf guckt, ob es dann Denver war, ob es vorher vielleicht Indianapolis war, ob es vorher mal die Steelers, mal die Ravens waren, sondern jetzt hat man wirklich eine AFC, die durchweg besser aufgestellt ist, und man hat Kansas City als den Frontrunner, die momentan zumindest in der Offense jedes Spiel für sich entscheiden können. Dann hast du die Chargers, die vielleicht insgesamt das beste Team sind. Und dann hat man Houston, die eine sehr, sehr gute Defense haben, mit Sicherheit jetzt nicht ganz so stark sind von den Leistungen, die sie gebracht haben, wie die beiden anderen Teams. Aber da wirklich zu Recht auch dastehen, wo sie stehen, und vor allen Dingen in DeAndre Hopkins einen Receiver haben, der im Grunde genommen Spieler allein entscheidet, was sehr, sehr selten
Hopkins
ist
auf dieser Position. Das ist erstaunlich, ja.
Und dann hast du noch die Baltimore Ravens, die es offensichtlich geschafft haben, das, was alle gesagt haben, warum Colin Kaepernick nicht gesigned werden kann, dass sie innerhalb der Saison ein Spielsystem komplett umkrempeln und einen unerfahrenen jungen Quarterback reinwerfen, von dem viele gesagt haben, er sollte lieber Wide Receiver spielen, und Spiele gewinnen und Spiele am laufenden Band gewinnen. Und wie jedes Jahr eigentlich, abgesehen von vielleicht einem Eric Weddle, mit einem so ein bisschen Cast aus nicht so bekannten Defensive Playern eine unglaublich starke Defense aufs Feld bringen und eine Gefahr sind. Und all diese Teams, die ich jetzt genannt habe, sind Stand jetzt, glaube ich, besser als die Patriots und stärker als die Patriots und würden wahrscheinlich, würden sie am Sonntag aufeinandertreffen, das Spiel gewinnen.
Für mich kommt es auch noch sehr stark darauf an, wo gespielt wird, ob die Patriots zu Hause spielen oder nicht, denn auch das sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass die Patriots zu Hause ungeschlagen sind, 6-0 und auswärts 3 Spiele gewinnen konnten und 5 Spiele verloren haben. Also wenn sie verloren haben, haben sie auswärts verloren. Es ist nicht so ganz leicht zu durchschauen, woran es liegt, denn ich weiß nicht, das reine Auswärts, ich meine, darauf würde ich mich nicht fokussieren wollen, denn zu Hause haben die Patriots auch nicht immer über jeden Zweifel erhaben gespielt, aber schon deutlich besser. Es sind einfach auch zu viele Dinge, die Laufverteidigung ist, funktioniert ab und zu, aber in der Regel eher nicht. Es hängt bei mir auch meines Erachtens häufig damit zusammen, es fehlt einfach das Talent komplett in dem Team. Also auf allen Ebenen kann man fast sagen, es fehlt Talent. Du hast in der Defensive Line hast du mit Trey Flowers einen unheimlich starken Spieler, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er im nächsten Jahr zurückkommen wird, denn er wird mindestens 10 Millionen pro Jahr verlangen, wenn nicht sogar mehr. Also der Markt nach Pass-Rushern ist halt, alle Teams ächzen nach Pass-Rushern. Und es kommen in der Regel halt auch nicht so viele wirklich in die Free Agency hinein. Für das Franchise-Tag könnte er vielleicht ein bisschen zu schlecht sein. Dementsprechend ist die Chance da, dass er den Markt auch austesten wird können. Linebacker Donta Hightower ist einfach nicht mehr der er mal war. Cornerback haben sie sich vielleicht so langsam ein bisschen gefunden, aber es gibt immer mal Spiele, wo Jace McCourty gut spielt, dann gibt es wieder Spiele, wo er tragisch schlecht spielt. JC Jackson als vielleicht undrafted Rookie Free Agent, der so ein bisschen gerade mit dem auf dem Weg nach oben ist, aber wer weiß, wie lange der Weg nach oben weiterläuft. Das Secondary mit Devin McCourty ist auch relativ alt geworden und nicht mehr dem Salär entsprechend, würde ich jetzt mal so behaupten. Wide Receiver war halt wirklich die Frage, aber ich will jetzt auch nicht jede Position durchgehen. Also, ich weiß nicht. Wollen wir noch einen Ausblick auf das nächste Jahr jetzt machen oder wollen wir das für uns für die Offseason?
Mach noch einen kurzen Ausblick. Für alle die sich jetzt, die eingeschlafen sind, weil wir zu viel über die Patriots reden, wir machen gleich noch was anderes. Für alle die denken, juhu, wir reden über die Patriots, es dauert nicht mehr lange, reden wir über was anderes. Vielleicht kann man zusammenfassend sagen, das, was Jim Morrow gerne gesagt hat, wenn es um die Playoffs geht bei den Patriots, denn nie hat dieser Satz, außer damals, als er ihn gesagt hat, besser gepasst als heute.
What's that? Playoffs? Don't talk about it. Playoffs? You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game.
Ja, das hofft Bill Belichick auch. Sollten die Playoffs nicht so ausgehen, wie die Patriots sich das erhoffen, nämlich mit dem klaren Sieg in der AFC, wie sieht die Saison aus, beziehungsweise der Ausblick aufs nächste Jahr, Christian?
Ja, nicht sonderlich gut, finde ich. Das ist wirklich was mir so in Woche 3 oder 4 dieser Saison ist mir aufgefallen, so hey, wie sieht's denn eigentlich mit den Patriots im nächsten Jahr aus? So wie ich immer bin, ich schaue immer ganz gerne ein bisschen weiter in die Zukunft, um zu gucken, was im nächsten Jahr so möglich sein würde, und habe festgestellt, dass die Patriots nicht viel Salary Cap zur Verfügung haben. Ich habe mal so ein bisschen rumgespielt, kann an dieser Stelle auch nur mal wieder für overthecap.com werben. Diese Seite ist wirklich ein Träumchen. Dort gibt es nämlich auch sogar einen, so einen Kalkulator, wo man dann für jedes Team hingehen kann, gucken kann, wer wird Free Agent. Man kann selber dann einstellen, so ja, den Spieler verlängere ich für das und das Geld. Den Free Agent nehme ich unter Vertrag und der rechnet das alles schön zusammen. Du kannst das sogar mit Signing-Bonus und so weiter alles eintragen. Wunderschöne Seite. Er spart extrem viel Arbeit, wenn man da ein bisschen rumspielen will. Und ist auch relativ zugänglich. Also insofern sehr gut. Was wirklich heraussticht, ist, dass die Patriots kaum Wide Receiver unter Vertrag haben im nächsten Jahr. Im Prinzip ist es eigentlich nur Julian Edelman und halt Braxton Berrios, der 6-Runden-Pick in diesem Jahr, also wirklich nicht wirklich viel. Denn sowohl Chris Hogan als auch Philip Dorsett als auch Cordarrelle Patterson werden Free Agent werden. Ist die Frage, wen von denen will man wiederholen? Ich weiß es nicht, Cordarrelle Patterson könnte ich mir vorstellen. Chris Hogan hat in diesem Jahr schon mal so ein bisschen rumgemault, dass er es nicht will. Okay, jetzt gehe ich schon wieder zu sehr ins Detail. Ich fasse es jetzt mal kurz. Wenn man davon ausgeht, dass Rob Gronkowski im nächsten Jahr nicht weiterspielen wird, zumindest für die Patriots, ich denke mal, da diese Meinung haben viele Leute. Viele denken, dass er so ein bisschen auf ist, wenn man davon ausgeht, dass Donta Hightower bei den Patriots bleiben will, aber ein bisschen sein Gehalt, die Rasierklinge am Gehalt angesetzt bekommt und er damit auch einverstanden ist. Wenn man davon ausgeht, dass Adrian Claiborne nicht mehr wiederkommen wird, Dwayne Allen nicht mehr wiederkommen wird, wobei das ein bisschen fraglich ist, und Devin McCourty entweder weniger Geld bekommt oder gecuttet wird, Steven Gostkowski wieder unter Vertrag genommen wird und ein paar kleinere Vertragsgeschichten gemacht werden, dann landen die Patriots in 2019 mit einem Salary Cap von um die 30 Millionen in der Offseason, müssen davon aber noch 10 Millionen ungefähr für ihren Rookie-Pool, also für die Rookies, die sie draften werden, beiseite schieben, und dann bleiben 20 Millionen. Und wenn man dann überlegt, dass die Patriots so gerne mit 10 Millionen in die Saison reingehen, bleiben ungefähr 10 Millionen, mit dem man arbeiten kann, was nicht viel Geld ist. Was nicht heißt, dass man nicht noch Geld generieren kann. Man könnte Tom Brady verlängern, der in seinem letzten Jahr dann wäre. Dadurch könnten, ja, so 5 bis 10 Millionen nochmal locker frei werden. Man könnte andere Verträge auch nochmal anpacken und die Zukunft ein bisschen belasten. Aber Fakt ist, die Patriots stehen vor einem enormen Umbruch, denn auch in der Defensive Line, Malcolm Brown wird Free Agent werden, Danny Shelton, der jetzt auch nicht wirklich viel gespielt hat in letzter Zeit, wobei er doch eigentlich die Lösung gegen den Lauf sein sollte, denn er ist ein schwerer, großer Körper, sag ich mal, der schwer zu bewegen ist. Viele werden da auch Free Agent werden, John Simon, ich weiß jetzt nicht, ob wir da traurig drüber sein müssen, dass er wahrscheinlich nicht mehr bei den Patriots dabei sein wird, aber das Team steht vor einem wirklich enorm großen Umbruch, und es wird sehr spannend sein, ob Tom Brady im nächsten Jahr überhaupt noch wieder zurückkommen wird. Die Frage ist, hat er Bock mit so einer vermeintlich schwachen Saison? Ich meine, die Patriots haben immer noch eine Chance. In den Playoffs sind sie fast so gut wie sicher drin, fast so gut wie sicher. Und in den Playoffs ist halt vieles möglich, nur sind die Chancen insgesamt, glaube ich, nicht so hoch, und dann wird es wirklich sehr, sehr spannend werden, was im nächsten Jahr in Foxborough passieren wird. Ob Bill Belichick noch weitermacht oder ob er sagt, okay, nee, das Chaos, den Misthaufen hier, den überlasse ich jetzt mal meinem Nachfolger Nick Caserio und Josh McDaniels oder wie auch immer. Das wird sehr spannend, also auch losgelöst von dieser Saison.
Absolut, danke dir dafür für den Ausblick. Jetzt haben wir viel über die Patriots gesprochen, liegt auch eben daran, dass sie momentan natürlich wieder viel Coverage bekommen, Medien-Coverage auch nicht nur, wir hatten es angesprochen, über Josh Gordon, sein Weggang oder kurz erstmal den Rückzug zumindest aus der NFL. Schauen wir mal generell aufs erweiterte Playoff-Picture, beziehungsweise gehen wir mal ein bisschen wieder rüber in die NFC, die wir ja auch nicht vernachlässigen wollen. In der NFC hat man so ein bisschen das Gefühl, wer will eigentlich gewinnen? Denn eigentlich auch nach dem letzten Wochenende haben sich die Teams so ein bisschen schwer getan. LA hat ja auch erstaunlicherweise, muss man sagen, die zweite Niederlage kassiert jetzt in Folge, haben gegen Philly verloren. Ein Team, was in dieser Saison selbst als amtierender Super Bowl Champion nicht wirklich überzeugen konnte. Dazu kommt natürlich auch noch Carson Wentz Verletzung, von der, Christian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wahrscheinlich das Saison aus bedeutet für ihn.
Ja, das ist, ich glaube, es wurde noch nicht wirklich berichtet, oder es ist mir durch die
Fingerkuppen gerutscht.
Genau so.
Zwar nicht den Ausdruck, aber okay, gut, dass du es kaufst.
Ich präge ihn jetzt halt einfach. Ja, Stressbruch gibt es auch im Deutschen, oder? Ermüdungsbruch heißt es.
Ja, wenn das Gleiche ist, kann sein. Also für mich ist, ich finde, Stress und Ermüdung sind zwei unterschiedliche Sachen, aber vielleicht nicht für die Medizin.
Ja gut, ich meine, Stressbruch entsteht, wenn zu viel dauerhafter Druck auf etwas entsteht, und ein Ermüdungsbruch entsteht, wenn zu viel dauerhafter Druck auf etwas einwirkt. Also insofern können alle, lass
mir das. Zu viel Ermüdung oder was?
Ja, genau.
Zu lange nichts gemacht?
Ja, also wie gesagt, vielleicht sollten wir uns mal so ein Ärzte-Englisch-Deutsch-Wörterbuch zulegen. Ja,
wir haben schon so viele Wörterbücher in Planung, Christian.
das stimmt.
Football-Englisch-Christian oder Football-Englisch-Deutsch und naja. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Bei Carson Wentz.
Genau.
Wahrscheinlich. Wir können davon ausgehen, dass er nicht zurückkommen wird. Etwas, was die Eagles zumindest jetzt absolut richtig gemacht haben und die Offerten, die für Nick Foles da waren, wo die Eagles gesagt haben, das ist uns deutlich zu wenig, wir brauchen ihn als Backup. Wir haben es in der Saison davor gesehen, wie schnell es sein kann, dass Carson Wentz nicht mehr spielen kann und wie schnell dann auf einmal ein neuer Super Bowl MVP entstanden ist. Von daher haben sie, dadurch, dass sie ja noch sozusagen Hot Pursuit sind, was die Playoffs angeht, mit Nick Foles auf jeden Fall die Chance und haben das Spiel gewonnen bei LA, gegen die LA Rams in einer wirklich ja erstaunlichen Manier. Also LA hat unterdurchschnittlich gespielt. Jared Goff hat, ja, so hat er unter Jeff Fisher eigentlich fast nie gespielt, wie in den letzten zwei Wochen. Wirklich sehr, sehr schwach. Und das hält die Eagles am Leben, ihre Hoffnung am Leben. Das treibt wahrscheinlich auch wieder ihren Underdog-Status in die Höhe, trotz amtierender Super Bowl-Champion als Underdog weiterhin gelten zu können. Ja, hältst du es für wahrscheinlich, dadurch, dass jetzt auch die Cowboys verloren haben, in einer, ja, unglaublichen Art und Weise gegen die Indianapolis Colts? Also da hatte man das Gefühl, was ist mit Dallas passiert innerhalb von einer Woche? Siehst du die Chancen für den amtierenden Super Bowl-Champion?
Ja gut, das Problem ist, Dallas spielt jetzt diese Woche zu Hause gegen Tampa Bay und in der Woche drauf gegen die Giants. Und wenn sie beide Spiele gewinnen, dann ist die Division auf jeden Fall zu für die Philadelphia Eagles. Die wahrscheinlichere Möglichkeit ist, über die Wildcard reinzukommen und da laufen sie gegen Minnesota in erster Linie. Minnesota hat jetzt auch nicht mehr so das stärkste Restprogramm. Sie spielen jetzt diese Woche in Detroit. Das ist ein Spiel, ja, wenn sie in die Playoffs wollen, dann müssen sie das halt gewinnen. Also das kann man wohl, glaube ich, so sagen. Und in der letzten Woche spielen sie gegen Chicago. Chicago natürlich eins der Teams, wo man sagen könnte, okay, die peaken zum richtigen Zeitpunkt. Also die sind am richtigen Zeitpunkt, tja, auf ihrem Höchstfähigkeitspunkt angekommen. Also zum richtigen Zeitpunkt die Topleistung abrufbereit.
Den Zenit erreicht?
Nein, Zenit weiß ich nicht. Das ist ja die Frage, ob es danach abwärts geht. Aber es könnte natürlich sein, dass in Woche 17 Chicago für nichts mehr zu spielen hat, sprich alles schon geregelt ist, dass im dritten Seed quasi festsitzen und weder eine Chance nach oben noch nach unten haben. Und sich dann entscheiden, ein paar Starter auf die Bank zu setzen, wie zum Beispiel Khalil Mack oder sogar vielleicht Mitch Trubisky, ich habe keine Ahnung, die Möglichkeit besteht. Und dann würde das Spiel für Minnesota natürlich deutlich leichter werden. Deswegen hat meiner Meinung nach Minnesota nicht nur, weil sie auf dem sechsten Seed im Moment sind, die besten Erfolgschancen, wirklich über den sechsten Platz in die Wildcard-Runde hineinzurutschen.
Ja, ich glaube, was ich gerade eben ansprach, als ich über die NFC gesprochen habe, wer will überhaupt da gerade momentan gewinnen, ist das Team, was am meisten Einsatz zeigt, auf jeden Fall die Chicago Bears mit dem Sieg über die Green Bay Packers. Du hast Kelly Mack angesprochen, Mitch Trubisky, der offensichtlich mehr und mehr Vertrauen gewinnt in sich und seine Offense aus dem ja sehr, sehr nicht unbedingt vertikalen Spiel des zu Beginn der Saison, als man sehr viel versucht hat, ihm aus der Schusslinie zu nehmen, wird er eigentlich immer stärker und hat mehr und mehr Vertrauen, findet, und das kann natürlich auch, wir hatten es angesprochen, den Patriots Hoffnung machen, in einem Tight End wie Trey Burton, der wahrscheinlich bei niemandem innerhalb der Top 10 auftaucht vor dieser Saison, ein wirklich sehr, sehr sicheres und effektives Ziel oder Target auf der Tight-End-Position. Die Cowboys vielleicht so ein bisschen das Wildcard-Team generell in der NFC. Die Niederlage von Seattle ist natürlich erstaunlich gewesen gegen San Francisco. Hat ihnen nicht unbedingt geholfen, um sich so ein bisschen mehr festzusetzen da. Und dann haben wir noch die New Orleans Saints und da gibt es zumindest die fröhliche Nachricht, nicht nur, dass sie gewonnen haben gegen Tampa, aber auch nicht unbedingt überzeugend. Ted Ginn kommt zurück, der Spieler, der auf der IR war, der Wide Receiver, der auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass man Des Bryant zumindest für 24 Stunden in den aktiven Roster geholt hat, bevor er sich dann wieder verletzt hat. Er wird zurückkommen von der IR. Und die Tampa Bay, die New Orleans.
Und Brandon Marshall darfst du nicht vergessen, der war auch kurzzeitig in New Orleans zugegen.
Ja, stimmt.
Ja. Ich weiß nicht, ob er einen Snap überhaupt gespielt hat. Ich glaube nicht.
Ich habe ihn einmal nur an der Seitenlinie nicht angezogen, wie man so schön sagt, gesehen. Von daher, ich weiß es nicht. Die Sache ist, sie spielen jetzt ja gegen Pittsburgh an diesem Wochenende. Ein sehr, sehr spannendes Spiel, vor allen Dingen natürlich auch für Pittsburgh. Aber sollte New Orleans das Spiel gewinnen, haben sie ja den ersten Seed sicher. Denn sie haben den Tiebreaker über die LA Rams.
Genau.
Das heißt, sie könnten dann auf jeden Fall in der kommenden Woche Taysom Hill zum Beispiel mehr Raps geben oder ihn mehr spielen lassen. Drew Brees vielleicht eine kurze Pause gönnen.
Teddy B.
Bitte?
Teddy B.
Teddy B, ja, Teddy B könnten sie natürlich auch machen. Aber die Frage ist...
Ich glaube, Taysom Hill ist nicht so die... Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da jetzt noch keine wirklichen Stimmen zugehört. Aber Taysom Hill ist, glaube ich, nicht wirklich in der Konkurrenz für einen langfristigen Quarterback-Job, oder?
Ich weiß es nicht. Man munkelt ja viel, dass Sean Payton sehr viel von ihm hält, dass eben viele großartige Namen gesagt haben, er könnte es sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Teddy B ist eher der Bridge-Quarterback, der vielleicht, sollte Drew Brees in ein, zwei Jahren aufhören, das Team als Ersatz anführen und vielleicht dann auch Taysom Hill so ein bisschen reinführen könnte. Ich weiß es nicht.
Er ist natürlich schwierig, er ist nur dieses Jahr unter Vertrag, ne? Und ich glaube, im nächsten Jahr wird er mit Sicherheit die Free Agency austesten wollen und nicht sagen, ja, ich bleib euch gerne für 8 Millionen oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal irgendwie versuchen möchte, als Starter eine echte Chance zu bekommen, denn die hat er ja in New York nur bedingt bekommen.
Korrekt, da hast du recht. Wir werden sehen. Die NFC dadurch, also wie gesagt, der amtierende Super Bowl Champion hat noch eine Möglichkeit. Wie siehst
es
du?
Es wirkt alles relativ gesetzt, ne? Also
es wirkt deutlich gesetzter als in der AFC, ja.
Ja, also Washington, gut, ich meine, ich glaube nicht, dass die es schaffen, ihre letzten beiden Spiele überhaupt zu gewinnen. Jetzt diese Woche in Tennessee und danach letzte Woche gegen Philly. Also da könnte es tatsächlich sogar noch mal um richtig viel gehen. Aber so richtig das Gefühl will sich nicht einstellen, dass Washington noch Puls hat, ne?
Nee, ich wüsste auch nicht, ja? woher das jetzt kommen sollte. Bei Washington. Traurig, zwar noch alive, wie man so schön sagt, oder nicht mehr ganz im Hot Pursuit. Die Carolina Panthers, da ist jetzt aber die Nachricht gestern rausgekommen, dass die Carolina Panthers mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Cam Newton auf die Bank setzen werden, beziehungsweise wegen Verletzung Shutdown, was Cam Newton angeht, um ihn da auch nicht einem möglichen Stress oder Ermüdung.
Also es ist jetzt auch, glaube ich, schon sicher. Ich habe es gerade nochmal schnell bei Roto World nachgeschaut.
Achso, okay. Also Cam Newton wird die restlichen beiden Spiele für die Carolina Panthers nicht mehr spielen. Das freut natürlich die New Orleans Saints, denn sie müssen nochmal gegen sie ran und haben sich ja so ein bisschen schwer getan im letzten Spiel. Nicht wirklich viel Überzeugendes zu melden, sagen wir so.
Könnte ein schönes letztes Spiel werden.
Ja, es könnte ein richtig schönes letztes Spiel werden. Carolina kann nicht mehr in die Playoffs kommen ohne Cam Newton und die New Orleans Saints sind schon sicheres erster Seed in der NFC.
Schönes Preseason-Spiel, ne? Zum Ende der Saison.
Gibt Spannenderes. Also da ist es schon spannender, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, San Francisco gegen Arizona spielt um den ersten Platz vielleicht im Draft oder so.
Ja, könnte auch sein, ja.
Das,
aber ja, NFC wirkt relativ entschieden, auch wenn noch nicht alles klar ist, aber Minnesota hat ganz klar den Inside Track, wie es so schön heißt. Und sehr gut, Seattle muss halt auch nochmal gewinnen, ne?
Ja. Vielleicht noch eine Meldung kurz so gebracht. Logan Ryan, Cornerback der Tennessee Titans, ist auf der IR gelandet. Das heißt, er ist raus. Der Nickel Corner der Titans, der zumindest jetzt ja auch noch mit den Titans die Chance hat, in die Playoffs einzugehen, auch wenn die Chancen nicht allzu groß sind, aber sie sind immer noch vorhanden.
Ja.
Wobei man da natürlich sagen muss, Indianapolis macht momentan eher den, und ich glaube, sie spielen auch nochmal gegeneinander, wenn ich mich richtig erinnere, oder haben die schon zweimal gegeneinander?
Ja, in der letzten Woche spielen sie, spielt Indy in Tennessee.
Ja, und so wie Indy die Dallas Cowboys aus dem eigenen Haus raus gejagt hat, kann man sich nur denken, dass Indianapolis momentan eigentlich nicht nur die Feel-Good-Story ist, auch der Comeback-Player des Jahres, Andrew Luck, und auch, ja, die ganze Story um Frank Reich, ist irgendwie, ja, schön irgendwie zu sehen, wie Indianapolis das macht und mit der Zukunft, die sie haben, was das Cap-Space angeht im nächsten Jahr, kann das, glaube ich, großartig werden für alle Colts-Fans.
Ah, das könnte eine schöne Wildcard-Positionierung in der AFC sein, wenn die Chargers so als ewiges Team, das irgendwie Pech hatte durch Verletzungen oder durch Special Kickers, die Special Kickers auf spezielle Art und Weise verlieren, sowohl die Chargers als auch Indianapolis mit der wirklich, aufregenden Saison, die sie jetzt hatten. Ne? Also zu Beginn der Saison, McDaniels wird neuer Trainer, dann wird er doch nicht neuer Trainer. Frank Reich wird einberufen, er behält einen Großteil des Coaching-Staffes bei, das McDaniels quasi ausgewählt hat. Und dann geht es los jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen wollte.
Andrew Luck kommt zurück.
Genau, Andrew Luck kommt zurück und man weiß nicht, wie es mit seiner Armstärke aussieht. Die sieht gut aus. Das Team ist gespickt mit unbekannten Spielern. Darius Leonard heißt er? Darius? Ja. Der als Rookie wirklich eine extrem starke Saison spielt und Pro Bowl Snap ist, wie viele es sagen. Übrigens, ja, stimmt, Pro Bowl. Wie ihr feststellt, legen wir nicht so viel Wert auf den Pro Bowl. Denn wir haben noch nicht drüber gesprochen. Er ist nicht reingekommen, aber auch so ein Teil der Feel-Good-Story. Und das wäre natürlich ganz schön, wenn beide Wildcard-Teams so eine Feel-Good-Story sind.
Ja, so wie du es auch ausgedrückt hast, so gut würde ich mich dann fühlen. Nein, aber du hast es angesprochen, Pro Bowl. Pro Bowl finde ich eigentlich immer nur interessant, wenn es darum geht, wer war so nicht, also beziehungsweise, naja, so clever im negativen Sinne, seine Incentives im Vertrag auf den Pro Bowl auszurichten und hat es dann nicht geschafft. Sprich zum Beispiel der Frontrunner, was das angeht, ist natürlich in diesem Jahr Richard Sherman, der ja seinen eigenen Vertrag verhandelt hat, gesagt hat, er braucht keinen Agenten, sehr, sehr viel Incentives auf den Pro Bowl gelegt hat, sprich in den Pro Bowl gewählt zu werden. Und man muss ja immer bedenken, das ist ein, ja, Fanvoting, und natürlich hilft dir da, wenn du ein bekannter Spieler bist, wenn du einen gewissen Namen hast, ist es häufig so, dass du reingewählt wirst. Das ist ja, sieht man ja häufig zum Beispiel bei dem Fullback zum Beispiel oder Offensive Linern, da wird häufig einfach nur gewählt, wen man so kennt, und dadurch, dass viele Fans eben nicht viele O-Liner kennen oder nicht viele D-Liner kennen oder nicht viele Fullbacks kennen, wird eigentlich immer der gewählt, der irgendwie gerade so der bekannteste ist. Und Richard Sherman hat darauf wahrscheinlich so ein bisschen gebaut und vielleicht auch auf eine insgesamt bessere Saison von ihm selber. Jetzt hat er es nicht geschafft, muss man auch sagen.
Von San Francisco. Und das ist ja auch die Sache, wenn du nicht so ein sichtbares Team bist. Ne? Also es hängt zum einen natürlich damit zusammen, dass wenn du ein nicht erfolgreiches Team bist, du bist dann natürlich auch nicht so oft im nationalen Fernsehen zu sehen. Und dann ist es halt auch so, du wirst nicht so viel gesehen und dann wirst du halt auch nicht gewählt. Ne?
Ja, klar. Hilft natürlich auch nicht, wenn dann dein Bandwagon Super Quarterback, der Shining Star Jimmy Garoppolo, so früh rausfliegt. Das hilft nicht. Aber Richard Sherman hat es nicht geschafft und verliert dadurch, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, an Incentives in seinem Vertrag.
Das war ein ziemlich komplizierter Vertrag. Ich glaube, wenn er im Pro Bowl gewählt worden wäre, dann wäre sein Basisgehalt wäre dann in den nächsten Jahren, glaube ich, um 1 Million oder so angestiegen, und er hätte in diesem Jahr auch noch einen Bonus bekommen. Also es ist nicht ohne. Also und es spricht eigentlich auch nicht unbedingt was dagegen, diese Incentives in Verträge reinzupacken. Nun darf man nie vergessen, Teams machen diese Incentives immer sehr, sehr gerne.
Ja, klar.
Und daraus kann man ablesen, dass Incentives nicht unbedingt spielerfreundlich sind.
Ja, aber vor allen Dingen auch sehr erfahrene Agenten machen das eben auch nicht so gerne, diese Incentives. Ja, weil
auch diese Per-Game-Boni. Also es gibt ja auch, dass ein Spieler 1 Million in als Bonifikation bekommt, wenn er halt bei allen Spielen aktiv ist. So.
Im aktiven Spielkader sozusagen.
Genau, also sprich, wenn du alle 17 Spiele im 46-Mann-Kader warst oder bist, bekommst du dann halt pro Spiel halt ein 17. oder ein 16. Nee, ein 17. dann quasi der Incentives. Also ja, ist natürlich für Teams sehr angenehm, um halt Geld einzusparen, und Spieler überschätzen sich in dem Moment halt immer sehr gerne. Teams wissen das und nutzen das gerne aus.
Ja. Der Active Game Roster, auf jeden Fall eine Sache, die Sam Bradford immer noch bereut, denn hätte er häufiger gespielt, wäre er häufiger in dem Active Man Roster gewesen, und basierend auf den Verträgen, die er gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich die doppelte
Anzahl.
5 Millionen
hingen daran bei ihm.
Ja.
Also das ist echt ordentlich. Deswegen wurde er ja auch schließlich dann auf Eis gelegt.
Ja, und auch in den Jahren davor schon. Das ist ja jetzt nicht nur im letzten Vertrag gewesen, sondern auch in den Jahren davor war Sam Bradford immer der Frontrunner, was diese Incentives angeht. Nicht so viel gelernt aus seiner Verletzungshistorie.
Ja gut, bei ihm ist aber eine spezielle Situation gewesen. Da wäre es auch schwierig gewesen, etwas anderes durchzuboxen.
Ja, das stimmt. Christian, kommen wir zu den Raiders. Wir können ja gleich nochmal so ein bisschen auf das kommende Wochenende vielleicht gucken, aber vielleicht so ein kleiner Break.
Bevor wir es vergessen, ich will nochmal einmal lobend erwähnen, die Cleveland Browns haben immer noch Playoff-Chancen und es sind nur noch 2 Wochen zu spielen in der NFL. Wer hätte das im Vorfeld der Saison gedacht? Also ich glaube, ich habe die Browns auf 5 Siege oder so geschätzt. Ich glaube, 3 Siege im schlechtesten Fall und 5 bis 6 Siege in einem guten Fall. Jetzt haben sie schon 6 Siege und sie können sogar noch in die Playoffs reinkommen. Und zwar, wenn sie beide Spiele gewinnen. Ich glaube, Tennessee muss gegen Indy in der letzten Woche unentschieden spielen und beide müssen diese Woche auch verlieren. Also es ist natürlich ein ziemlich kurioses Szenario, wie sie noch reinkommen können, aber sie können noch reinkommen und das will was heißen.
Ja, absolut. Also ich meine, das Interesse, also, was so ein bisschen negativ für mich immer mitschwingt, ist halt einfach Greg Williams, den ich eigentlich nicht mehr an der Seitenlinie in der NFL sehen möchte, aufgrund seiner Vergangenheit und seiner Art. Er hält offensichtlich sein Wort, denn er hatte ja gesagt, als er zum Head Coach ernannt wurde, als Hugh Jackson raus war, Todd Haley raus war, wurde ja Williams der Head Coach, zumindest interimsmäßig bis zum Ende der Saison. Und er hat gesagt, er würde mehr Siege holen als Niederlagen und er hält Wort, was das angeht. Wieso? Was?
Nee, ich habe gerade das insgesamt Record angeschaut, aber du kannst ja das Record von Hugh Jackson nicht damit reinrechnen.
Genau, das ist ja ein unglaublicher Rucksack, den er da aufgenommen hat. Aber genau, ja, Cleveland ist noch am Leben. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Also es überrascht mich, ja, die 6 Siege überraschen mich bisher von Cleveland. Viele sagen, okay, hätte man Hugh Jackson vor der Saison schon rausgehauen, vielleicht wären sie jetzt schon bei 8-9 Siegen, vielleicht wären sie schon deutlich weiter, was das Playoff-Picture angeht. Ich bin gespannt. Also sie haben auf jeden Fall eine großartige Zukunft, sie haben ein extrem junges Team, offensichtlich haben sie den richtigen Pick gemacht auf der Quarterback-Position, offensichtlich haben sie sehr, sehr viele richtige Picks gemacht in der Defense in den letzten Jahren. Gerade Jabril Peppers, der unglaublich stark geworden ist in dieser Saison, einer von diesen jungen, großartigen Safeties, vielleicht die Antwort auf die High-Scoring Offenses, über die wir ja so viel zu Beginn der Saison geredet haben. Die Safeties, die momentan wirklich die Liga dominieren, sind alles eigentlich First- und Second-Tier-Player. Also Jabril Peppers von den Browns, dann haben wir auch Derwin James von den Chargers, Jamal Adams von den Jets, Eddie Jackson von den Bears. Das sind wirklich eine neue Generation von Safeties, die alles mitbringen und die klassischen Field Generals sind, wie man so schön sagt, covern können, Center Field spielen können, den Quarterback rushen können, und Jabril Peppers hat ja mit seinem Sack gegen die Denver Broncos das Spiel entschieden im letzten Wochenende. Also Christian, ich drücke dir die Daumen, du als Browns-Fans, dass du noch ein bisschen was zu feiern hast.
Passieren.
Vielleicht schmeißen wir die Patriots in den Playoffs raus, das wäre doch was, oder?
Oh ja, das wäre mal was. Das wäre auf jeden Fall eine Story wert. Und ja, ich bin immer Fan einer guten Story, also da habe ich nichts dagegen. Also schon was gegen, Entschuldigung, das war falsch formuliert. Ich würde Ihr wisst, was ich meine. Nein. Ich mag schöne Geschichten und vom Worst to First ist immer schön. Und da kann ich vielleicht noch erwähnen, die Browns haben es, nicht die Browns, Entschuldigung, da, über die haben wir doch gerade geredet, die Bears haben es geschafft. Und zwar ist es jetzt schon das 15. Mal in den letzten 16 Saisons, dass es zumindest ein Team geschafft hat, nachdem es im Vorjahr auf dem letzten Platz in der Division abgeschlossen hat, dann im Folgejahr auf den ersten Platz zu kommen. Und das haben dieses Jahr die Cleveland Bears, Chicago Bears geschafft. Also das ist auch schön, dass das geht. Es wird viel darum gestritten, inwiefern das mit Trubisky zu tun hat und inwiefern das eben nicht viel mit ihm zu tun hat und er versteckt wird. Ja, ist auch so eine Sache. Time will tell. Time ja. will tell.
Absolut. Die möglichen Analysen da sind, 2020 Hindsight so ungefähr. Cleveland Bears ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn wir wollten ja noch über die Relocation der Raiders sprechen nach L.A. Denn jetzt, was ich angekündigt hatte, was seit über einer Woche jetzt bekannt ist, ist, dass die Stadt Oakland die Raiders, die NFL und damit natürlich auch die restlichen 31 Teams der Liga wie sagt man eigentlich? Anzeigen ist ja nicht das richtige Wort, ne? Also ein Gerichtsverfahren anstreben.
Ja.
Gegen sowohl die Liga und wenn man gegen die Liga das macht, macht man das natürlich auch gegen die Teams, vor allen Dingen, weil die Teams in den Statuten der NFL und was Relocation angeht natürlich nicht nur geldtechnisch, sondern auch entscheidungstechnisch extrem stark involviert sind. Man kann das so ein bisschen so zusammenfassen für viele, die vielleicht sich noch nicht damit beschäftigt haben oder das auch noch nicht so genau kennen. Ein Team muss natürlich das Approval, also die Bestätigung bekommen von der Liga und von den restlichen Teams, umziehen zu dürfen. Es gibt dann eine sogenannte Relocation Fee, also eine
Bonuszahlung.
Ja, eine Zahlung, genau, die dieses Team, das umziehen will, zahlen muss an die restlichen Teams in der Liga. Einfach, damit man es ihnen nicht zu leicht macht, die Entscheidung zu sagen, ach komm, lass mal umziehen und übernächstes Jahr ziehen wir nochmal um, gibt es eben diese Relocation Fee. Du hattest es, glaube ich, angesprochen, glaube ich, vor 2-3 Wochen, Christian, hattest du gesagt, bei den jetzt schon umgezogenen LA Chargers und LA Rams waren es ca. 600 Millionen jeweils?
Ich glaube 600 Millionen insgesamt.
Insgesamt, ja, Entschuldigung, genau. Denn jetzt auch bei den Raiders sind es um die 350 Millionen, die sie für den Umzug nach Las Vegas eben entrichten müssen. Die Stadt Oakland hat natürlich ein Problem damit, denn sie haben das Coliseum, die Spielstätte der Raiders, die, das wissen wir, seitdem Big Ben seine X-Ray-Untersuchung nicht wirklich hat durchziehen können, weil das Gerät zu veraltet war. Ich weiß nicht, ob das so eins mit so einer Glühbirne drin war, aber zumindest konnte seine, wie nennt man X-Ray-Untersuchung, Christian?
Röntgen. Okay,
gut, danke. Ich dachte schon, du hättest nicht zugehört, aber ich freue mich.
So ein bisschen am Rande.
Genau, also auf der anderen Seite ist es natürlich für die Stadt ein finanzieller Verlust, wenn ein Profisportteam davon zieht.
Genau.
Das kennen wir nicht zuletzt aus unseren Gefilden oder generell, wenn irgendwo ein Großsportevent geplant wird, in erster Linie eine Olympia-Veranstaltung oder eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft in einer vielleicht nicht ganz so strukturstarken Region, und Oakland ist nicht unbedingt die strukturstärkste Region in den USA. Was passiert danach? Was passiert mit den Spielstätten? Was passiert mit den Trainingsgeländen? Was passiert mit dem ganzen Kram? Die Stadt muss dafür aufkommen, der Steuerzahler muss dafür aufkommen, und damit ist eben die Stadt Oakland nicht zufrieden und hat eben eine Anwältin damit beauftragt, dagegen vorzugehen.
Ja, genau, das hat ein bisschen Synchronität mit dem Umzug der Cleveland Browns damals nach Baltimore. Denn da wurde es auch mitten in der Saison mehr oder weniger entschieden, dass es die letzte Saison sein wird. Art Modell hat das damals durch laufenden Druck, ich weiß nicht, ob das irgendjemand an die Presse rausgesickert hat, aber er hat es auf jeden Fall dann auch an seinen Coaching-Staff und rund um Bill Belichick damals mitgeteilt. Und das hat zu sehr abstrusen Szenen geführt, wo das Stadion im letzten Heimspiel der Cleveland Browns dann wirklich, naja, auseinandergenommen wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber.
Ja, doch, die haben die Bänke rausgerissen aus dem Spielfeld geworfen. Genau.
Die haben schon rumrandaliert. Ich meine, jetzt auseinandergenommen hätte ich jetzt ein bisschen krasser nochmal insgesamt, wenn jetzt irgendwie
hier Wände eingerissen worden wären. Das war jetzt nicht irgendwie so Lokomotive Dresden oder sowas, ne? Also
nee, ganz so schlimm war es nicht.
Etwas gesitteter.
Aber es waren schon Szenen, die sich die NFL, glaube ich, nicht nochmal wünscht. Nun ist die Situation noch ein bisschen anders gelagert bei den Oakland Raiders, dann ist es schon länger bekannt, dass sie umziehen werden. Ja, nun kann es jetzt aber auch dazu kommen, dass das letzte Heimspiel der Oakland Raiders, und das wird jetzt diese Woche stattfinden, zu ähnlichen Situationen führen wird können. Und ja, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Oakland Raiders im nächsten Jahr wieder in Oakland spielen und sich dann eher eine andere Chance suchen müssen, ob es jetzt irgendwie in San Antonio ist oder in irgendeinem College-Stadion. Man weiß es noch nicht. Selbst San Diego wurde, glaube ich, schon mal wieder in den Raum geworfen als möglicher Austragungsort der Oakland Raiders Heimspiele. Und was halt auch noch vielleicht relevant ist für die Klage, ist, dass Oakland sich vielleicht die Rechte an dem Namen Raiders sichern will, so wie es damals auch Cleveland getan hat, denn die Cleveland Browns wurden dann zu den Baltimore Ravens, der Browns-Name wurde mehr oder weniger eingefroren und dann durch ein Expansion-Team in 99, glaube ich, ne?
99, ja.
Genau, wurde er dann wieder reaktiviert. Und sowas könnte natürlich auch mit den Raiders passieren, was Davis, dem Besitzer der jetzt Oakland Raiders, nicht so richtig freuen dürfte. Denn die Raiders sind eines der bekanntesten Markenzeichen international. Ne? Also ich meine, das Gefühl, dass jede zweite Kappe, die man sieht, ist eine Oakland Raiders Kappe. Und die wenigsten davon, die sie tragen, sind, glaube ich, auch wirklich NFL-Fans.
Das sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Es ist nicht, das kann gut sein. Nein, was es ist wirklich interessant, denn der Name, dieser Markenrechtsname ist wirklich extrem wichtig für so ein Franchise, weil man eben einfach, oder weil eben generell die amerikanischen Sportarten es eben geschafft haben, ihr Merchandise als Street Art, Streetwear, nicht Street Art, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, als Streetwear auf den Markt zu bringen. Also wirklich das, was du gerade angesprochen hast, man verkauft es, weil Leute es anziehen aus Stylegründen oder weil sie es gut finden. Die wenigsten würden jetzt mit einer ersten FC Köln Kappe oder einem Shirt oder einem Hoodie von ersten FC Köln durch die Stadt laufen und
auch so ein schöner Geißbock.
Jetzt habe ich ganz schön viel über Football-Teams, Fußballteams, wobei Lokomotive Dresden, weiß ich gar nicht, ob das existiert, gerantet. Das ist natürlich eine unglaublich interessante Sache. Und auf der anderen Seite ist es unglaublich interessant momentan, wo die noch Oakland Raiders in 2019 spielen werden. Und blanker Hohn wäre für mich, wenn sie ins alte, in die Städte des Enemies, also nach San Diego gehen würden, da wo der Division-Gegner die San Diego Chargers zu Hause waren. Und das wäre ja eigentlich unvorstellbar. Also das wäre ungefähr so, als würden, keine Ahnung, jetzt in der AFC East die Patriots den Laden dicht machen, würden irgendwie nach Florida ziehen und dann würden die Jets irgendwie aus New York rausgeschmissen und spielen dann auf einmal in Foxborough. Also das ist irgendwie total strange. Also ich verstehe nicht.
Oder München steigt in die Champions League auf und macht ihr eigenes Ding dann nur noch mit den Top-Teams in Europa klar. Borussia Dortmund zieht nach München und Schalke dann nach Dortmund. So.
Das ist geil, das ist noch viel, viel komplexer als das, was ich mir ausgedacht hätte, aber schön. Steigert den Unterhaltungsfaktor. Das ist natürlich interessant und natürlich ist jetzt auch interessant, wie reagiert die Liga und vor allen Dingen auch die anderen Teams, denn ich hatte das angesprochen, diese Relocation-Fee. Wenn man das eben aufteilt, die 350 Millionen auf die restlichen Teams, dann ist das ziemlich viel Geld, was die anderen Teams dafür bekommen, dafür, dass das Team aus Oakland umziehen darf. Und jetzt geht auch noch die Stadt Oakland gegen die Raiders vor und möchte natürlich Geldentschädigung haben für den Verlust, die Einnahmenverluste, die man ja auch erstmal beziffern muss. Ist auch natürlich sehr schwierig zu sagen, okay, was verlieren wir durch dieses Team in den kommenden Jahren, wenn es nicht mehr in der Stadt ist. Das ist sehr, sehr spannend. Also ich könnte mir auch nur vorstellen, dass es ähnlich ist wie beispielsweise, was wir jetzt ja auch zuletzt gesehen haben bei Minnesota, die in einem College-Stadion gespielt haben. Wir haben es jetzt ja bei den LA Rams, die noch nicht fertig sind mit dem Stadion und ein Ausweichstadion haben oder auch den Chargers, die das Ausweichstadion haben. Also irgendwo in der Nähe.
StubHub, ne? Das StubHub Center. Das StubHub verliert die Namensrechte ab dem Beginn des neuen Jahres, also ab dem 01.01.2019 ist StubHub nicht mehr der Namensträger des Stadions.
Sondern David dann, Beckham?
Naja, irgendwie Medical Ding oder so. Irgendwie, ich habe den Namen leider. Nee, nicht Chantix.
Ray Liotta Stadium?
Nicht Chantix. Schade. Aber irgendwas Medical wird dann der neue Namensgeber des Stadions sein. Und da ist auch nicht so ganz klar, wie das ist, wenn die Chargers ein Heimplayoff-Spiel austragen werden, was dann ja im neuen Jahr wäre, ob das dann quasi schon der neue Name wäre. Also es ist auch nicht uninteressant. Irgendwie auch eine lustige Situation.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, dann kann ich mir nur vorstellen, wie die ganze Zeit die Kommentatoren so fokussiert drauf sind, dass sie nicht San Diego Chargers sagen und dann immer wieder vergessen, wie das Stadion jetzt eigentlich heißt. Herrlich. Das wird eine großartige Performance. Hoffentlich machen es ein Eagle und Dan Fouts.
Oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
Genau, dann wollen wir noch gucken, also wie gesagt, oder hast du noch was zu den Raiders und der Location-Problematik?
Ja, nee, nur noch vielleicht, dass die Raiders angeboten haben, für 7,5 Millionen quasi das Stadion noch für nächstes Jahr zu mieten. Die Option dürfte allerdings vom Tisch sein, nachdem jetzt halt Oakland angefangen hat, Litigation eröffnet hat. Also ich weiß nicht so genau, was das heißt. So eine nicht Verfahren ganz verklagen, hat. Ja, Verfahren eröffnet hat. Nehmen wir es so.
Dann, Christian, hatten wir auch noch das Owners-Meeting angesprochen. Wenn wir das jetzt noch behandeln, dann haben wir alles, was wir angesprochen haben, auch behandelt. Das wäre fast Ausnahme.
Fast. Natürlich nie so im Detail, wie wir es eigentlich immer gerne gewollt hätten, ne? Aber
ja, wir wollen jetzt auch niemand überstrapazieren, so kurz vor Weihnachten.
Nee, das stimmt.
Oder mehr.
Bevor wir es gleich vergessen, lass uns noch mal eben kurz sagen, wie wir überhaupt nächste Woche auf Sendung gehen werden.
Nächste Woche wissen wir noch nicht.
Genau. Also es besteht durchaus die Chance, dass wir nächste Woche eine Folge aufnehmen, aber es besteht auch eine Chance, dass wir sie nicht aufnehmen werden können, denn ja, lasst euch überraschen. Äußerst professionell. Ja. Zum Ende des Jahres hin werden wir nochmal schön.
Nein, also sloppy. jetzt muss ich mal für uns selber eine Lanze brechen hier, Christian. Wir haben es geschafft, ja, wir hatten einige Male den Fall, dass wir nicht an unserem geplanten Tag aufnehmen konnten. Dadurch, dass wir aber auch beide sehr beschäftigt sind und das Ganze ja aus einem rein emotionalen Antrieb machen und nicht irgendwelchen anderen Antrieben, muss man das auch mal oder darf man das auch mal so stehen lassen, dass wir extrem regelmäßig diesen Podcast produzieren und rausbringen und es ist einfach manchmal so, dass man nicht jede Woche Zeit hat. Jeder, der oder jede, die irgendeine wöchentliche Verpflichtung hat, die sie aus Spaß und Spaß an der Freude und was auch immer macht, weiß, dass es extrem schwierig ist, das ganze Jahr jedes Mal jeden Termin aufrechtzuerhalten.
Ja, stimmt. Und manchmal muss man sich auch dazu zwingen, denn ich würde sagen, bei mir ist es so, jede 9. Folge oder so im Schnitt habe ich absolut keinen Bock.
Heute ist die 9. Folge, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
Nee, heute ist die 8. Also macht euch auf die nächste Folge gefasst.
Okay, kommen wir zum Abschluss, Christian, das Owners Meeting. Was möchtest du uns berichten, denn du warst ja dabei.
Genau, ich war dabei. Ich habe den Personal Assistant für Jerry Jones gespielt.
Ah, darfst du auch nächste Woche als Mittellinebacker spielen?
Nee, obwohl er hat es mir angeboten. Ich habe aber meine Bedenken gegenüber CTE kenntlich gemacht und dann hat er mich rausgeschmissen, hochkantig.
Ah, okay. Durftest du noch einen Kutschek von seiner Frau kaufen?
Nee, es wurde mir als Bedingung mitgegeben, damit ich unversehrt das Stadion verlassen darf.
Wurdest du mit dem Helikopter eingeflogen?
Ich war in seinem Bus mit dabei und jeder hat eine Flasche Johnny Walker Black getrunken.
Okay, Owners Meeting.
Oder was Blue? Ich weiß es nicht mehr genau. Auch eher, es ging wieder mal ein bisschen um Gambling. Das ist ja so ein Thema, das in Deutschland ja nicht so relevant ist, weil in Deutschland ist es irgendwie zumindest semi-legal. Ich weiß es ehrlich, das ganze Tipico-Kram, ob das legal ist oder nicht, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich weiß, dass es in Schleswig-Holstein ist es irgendwie legal wohl. Ja, gut, das ist seit kürzerem so, ich glaube seit anderthalb Jahren und jetzt immer wenn man irgendwie online Roulette spielen will oder sowas, dann ist es kompliziert. Was hat das auch mit NFL zu tun?
Ja, also es gibt vielleicht nur kurz einen Einschub. Ich weiß gar nicht, ob generell was, wo Oliver Kahn seine Hände mit dem Spiel hat, legal ist. Auf der anderen Seite, es gibt momentan eine sehr, sehr gute, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Sport Insight mal wieder ist oder über die ARD-Mediathek kann man das, glaube ich, nachverfolgen. Sport und Wettmanipulation im Fußball, im europäischen Fußball. Nein?
Nee.
Doch.
Die ganze Holzer-Geschichte, die wir ausgedacht
haben. Da gibt es eine sehr, sehr spannende Doku-Serie für alle, die da Interesse haben, weil es gibt bestimmt viele von uns, die uns hören, aber auch den anderen Sport mit dem Ball mögen. Ja, genau. Guck da rein. Sonst, Christian, ja, bitte.
Ja, da gab es dann wieder so ein bisschen Informationen dazu, die nämlich sowohl die MLB, die NBA und die NHL haben Verträge mit, ich glaube MGA, so ist das Casino, ne? Mhm. Abgeschlossen, dass sie quasi so eine Art Sponsoring machen oder irgendwie so eine Partnership oder so. Die kriegen so zwischen 7 und 8 Millionen im Jahr dafür als extra Revenue-Einkommen quasi generiert und die NFL will damit warten. Das haben sie mehr oder weniger entschieden jetzt auf diesem Owners-Meeting. Vor allen Dingen wollen sie darauf warten, dass diese, ja, entscheidende Gerichtsentscheidung, die im März diesen Jahres, glaube ich, stattgefunden hat vom obersten Gerichtshof, die wollen, dass die Regierung auf nationaler Ebene quasi eine Gesetzmäßigkeit schafft. Denn im Moment ist es ja so, dass unheimlich viele Staaten anfangen, Gambling legal zu machen. Ne? Mhm. Sprich, ich glaube 7 Staaten oder so sind es mittlerweile schon in den USA, in denen halt Gambling offiziell legal ist. Und die NFL möchte halt ganz gerne eine nationale Regelung dafür haben und nicht in allen Staaten das irgendwie unterschiedlich machen, was natürlich auch schwer ist. Denn wenn in Texas Wetten verboten ist, und ist man wegen dann in New Jersey. Ich glaube, New Jersey ist der einzige Staat, in dem die NFL ein Team hat, in dem Wetten im Moment erlaubt ist. Dann ist es natürlich auch schwierig, da so eine grundsätzliche Einstellung gegenüber Wetten zu haben. Ne?
Ja, absolut. Das ist ein riesen Problem. Und der Aufstieg von NFL oder generell amerikanischen Sportarten, Fantasy-Sport, ist so riesig. Und viele sagen eben, dass das Betting nochmal viel mehr einschlagen wird. Und deswegen macht die NFL aus einer rein finanziell Business-Entscheidung alles richtig und wartet ab. Denn wir kennen den Fall zum Beispiel aus der NBA, als der Commissioner der NBA gesagt hat, okay, wenn wir da einen Deal machen mit dem Wetten, dann wollen wir 1% von jeder Wette haben. Da haben natürlich die entscheidenden Buchmacher, zum Beispiel Las Vegas, gesagt, ja, sehr gut, könnt ihr gerne verlangen, werdet ihr niemals bekommen, weil das wäre exorbitant mehr als diese jetzt von dir angesprochenen paar Millionen, die sie dann nur bekommen.
Ja gut, das sind ja reine Werbedeals, da geht es ja noch nicht um irgendwelche Daten quasi, die abgetreten werden.
Okay, aber zumindest macht die NFL es erstmal richtig und wartet erstmal ab und guckt sich erstmal an, wer als erster zuckt sozusagen von den Sportarten. Und da gibt es ja natürlich jetzt besonders, was die MLB und aber auch so ein bisschen die NHL angeht, die vielleicht noch mehr im Zug sind, früher das abzuschließen. Aber ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, ob es dem Sport gut tun wird. Die Manipulation ist natürlich gegeben. Jederzeit und könnte auch das Doping völlig in den Schatten stellen. Also dann wird sich kaum jemand mehr dafür interessieren, ob irgendjemand PED-Verstoß hat. Dann werden ganz andere Sachen interessant.
Dann kann Roger Goodell sich jede Woche wieder mal einer Pressekonferenz stellen und sagen, Integrity of the Game ist das Wichtigste. Der Schild ist das Wichtigste, die Integrität. Bla bla bla. Ja, natürlich, klar, Wettmanipulationen sind wirklich eine große Sache. Viele haben davor Sorge. Ich kann es nicht so gut abschätzen. Ich warte es einfach ab.
Ich glaube,
es bietet halt eine riesige neue Annahmequelle, die für die NFL sich da eröffnet. Und wenn wir eins wissen, ist, dass Besitzer sich bei Einnahmequellen ganz schnell ihre moralischen Werte so ein bisschen hinten anstellen oder relativieren.
Absolut. Das ist, glaube ich, eine der größten Gefahren für den Profisport, aber natürlich dann da in dem Moment bei einer so wichtigen und großen Sportart, was heißt, die so viel Geld umsetzt, sehr gefährlich. Dann hast du noch einen kurzen Take, Christian, zu der von uns auch mehrfach schon angesprochen und erklärten Rooney Rule.
Genau, die wurde noch ein bisschen spezifischer gestaltet, nenne ich es mal, nachdem ja jetzt Gruden bei den Raiders etwas, nicht ganz der Regel entsprechend angeheuert wurde, wurde sie jetzt insofern ergänzt, dass quasi nicht eine Minorität, eine Person, die angehörig ist einer Minoritätsgruppe, oh Gott.
Angehöriger einer Minorität.
Minorität, genau. Die Person, die dann interviewt wird, darf nicht Teil des eigenen Teams sein. Sprich, das Szenario, du hast dich für einen Headcoach entschieden, meinetwegen, sagst, okay, den will ich haben. Und dann so, jetzt muss ich noch irgendjemand interviewen. Der Tight-End-Coach. Lass uns den noch mal eben kurz hier ins Büro eben hochbestellen. Und dann sagen wir, ja, den haben wir interviewt, der war Teil einer Minorität. Dementsprechend haben wir die Uni-Rule gecovert. Das wird nicht mehr möglich sein, denn die Ergänzung der Regel besagt, dass diese Person außerhalb der Organisation sein muss oder eben Teil dieser Fritz Pollard Alliance Gruppe, die bringt jedes Jahr eine Liste mit heißen Namen von Coaches, die eine Minorität und halt auch General Manager oder Scouts, die eben Teil einer Minorität sind. Also entweder von der Liste muss sie kommen oder halt außerhalb der Organisation.
Ja, sehr gut. Dann kann man nur noch hoffen, dass die Regel auch irgendwann mal durchgesetzt wird von der Liga, denn der Fall Gruden ist nur einer von sehr, sehr vielen, bei denen es irgendwie einen sehr, sehr komischen Beigeschmack hat, das Ganze. Und die Regel, die sehr wichtig ist, eine großartige Sache eigentlich ist, wird wie so häufig natürlich gerne unterwandert, wenn man nämlich weiß, wie. Das war es eigentlich von unserer Seite, Christian. Es sei denn, du möchtest uns noch was zum Besten geben, was du ja ganz gerne mal machst.
Nee, eigentlich nicht. War irgendwie eine wilde Woche. Also das war auch aufnahmetechnisch ein bisschen komisches Gefühl. Ich glaube für uns beide, weil wir irgendwie schon so gefühlt eigentlich die Folge schon wieder abgehakt haben und so. Aber ich glaube, wir haben es einigermaßen
abgehakt haben wir es nicht, Christian.
Ja, so gefühlt abgehakt.
Ja, gefühlt abgehakt. Ich glaube, ich habe noch Restalkohol.
Ja, muss auch einen kleinen Vorrat schaffen, ne, für die Weihnachtstage dann. Nee, also da bleibt mir eigentlich auch nichts weiter übrig, als euch allen ein schöne Feiertage zu wünschen, Weihnachten zu feiern, wie ihr es für schön und richtig haltet oder eben auch nicht oder wie auch immer. Und damit gebe ich an Felix, der euch dann rausleitet.
Genau. Auch von mir wunderschöne Feiertage, erholsame Tage, hoffentlich freie Tage. Und bleibt bei uns, wie gesagt, abonniert uns einfach, bewertet uns und dann bekommt ihr immer mit, wenn wir eine neue Folge rausbringen und es nicht an dem geplanten Tag ist, dann bekommt ihr schöne Push-Benachrichtigung, wenn von uns wieder was Neues da ist. Ansonsten, alles Gute, bis dahin, ciao.